Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit Selina Weirich aus Bern. Hi Selina.
Hallo Christian.
Toll, dich zu sehen.
Gleichfalls, ich freue mich.
Bist du frisch heute?
Absolut.
Okay, dann bin ich ganz gespannt, was uns erwartet. Selina leitet das Team Jugend und junge Erwachsene in Vineyard Dach und die jährliche Vineyard Jugendfreizeit, die 2025 unter dem Motto Limitless, gemeinsam stark und mit Jesus grenzenlos steht. Dazu ist sie Sozialpädagogin in einem Kinderheim und ist Teil des Jugendteams in der Vineyard Bern. Herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Christian.
Die Vineyard-Jugendfreizeit ist ja legendär. Seit wie vielen Jahren gibt es die?
Seit 2011 mittlerweile.
Wie viele Jugendliche habt ihr ungefähr dabei?
Dieses Jahr sind wir 55 Personen. Es war in den letzten Jahren schon kleiner, es war auch schon mal größer, so vor Corona noch.
Und Jugendliche heißt dann zwischen 13 bis?
19.
Und euer Motto Limitless, gemeinsam stark mit Jesus grenzenlos. Was bedeutet das?
Wir haben uns da an der Bibelstelle orientiert, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und es geht um diese Kraft, diese besondere Stärke, die in unserer Gemeinschaft liegt. Wenn wir als Christen miteinander Gemeinschaft haben, zusammen unterwegs sind, wo Jesus eben mittendrin ist und wie wir als Gemeinschaft mit ihm zusammen Grenzen überwinden können und Grenzen sprengen können.
Das klingt total stark. Schön, dass du da bist. Die Überschrift unseres Flows ist heute: Die jungen Wilden finden, fördern, machen lassen und von ihnen lernen. Wow.
Juhu.
Meine Hoffnung ist, dass unser Thema heute eine prophetische Kante hat. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es nur ein großer Wunsch ist oder ob wir wirklich mitten in einer echten Bewegung Gottes unter den U24 stehen. Seit einigen Monaten höre ich von Erwachsenenoffenheit und Hinwendung zu Jesus unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, gerade im westlichen Zusammenhang. Ich selber habe Jesus Anfang der 90er in so einem Move Gottes kennengelernt. Ich komme aus einem völlig säkularen Background und wurde damals innerhalb von weniger Wochen ins Gründungsteam der Jesus Freaks Hamburg hineingezogen. Sowas vergisst man nicht und das nimmt man mit als Schatz ins kommende Leben, was dann vor einem liegt als Jugendlicher. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir solche Aufbrüche unter Jugendlichen nicht herstellen können, aber wir können uns darauf vorbereiten. Und wenn es losgeht, dann eben bereit sein, mit vollem Herzen und ganzer Kraft mitzugehen bei dem, was Jesus tut. Und genau darum soll es heute auch im Flow gehen. Wo stehen wir eigentlich als Vineyard Dach beim Thema U24? Haben wir diese Gruppe wirklich auf dem Radar? Sind wir bereit, ihnen Verantwortung zu geben, zuzugestehen und sie wirklich machen zu lassen? Oder sind unsere Konzepte vielleicht zu starr für diese Generation, zu sehr 2010? Und wir zwingen sie damit, am Ende ihre eigenen Wege zu gehen. Selina, lass uns mal gemeinsam hinschauen. Was braucht es, damit die jungen Wilden bei uns nicht ausbrechen müssen, sondern aufblühen können?
Yes, sehr gut.
Hey, bevor wir reingehen, möchte ich dich kurz vorstellen und möchte ein bisschen was von dir wissen. Du bist ja ursprünglich aus Deutschland, du lebst jetzt in Bern. Wo in Deutschland, in welcher Vineyard warst du und was hat dich dahin geführt?
Genau, ich bin im kleinen, schönen Saarland aufgewachsen, als Kind zu Weihnachten und Ostern in die katholische Kirche gegangen oder wenn ich bei Oma übernachtet habe. Und es gab Messdienerfreizeiten, die immer toll waren. Und als ich 11, 12 war, haben sich meine Eltern getrennt. Meine Mutter hat eine Freundin wieder getroffen, mit der sie 20 Jahre zuvor in der Clique war, die mittlerweile Gott kennengelernt hat und in der Vineyard Neunkirchen war. Und so ist erst meine Mama und dann ich mit in die Vineyard Neunkirchen gekommen.
Kannst du dich erinnern, als du Jesus dann zum ersten Mal persönlich gehört hast? Oder war das so eine ganz stetige Bewegung in die Beziehung zu Jesus?
Das war tatsächlich Zweiteres. Ganz stetig und langsam. Jesus begegnet ja einfach jedem von uns so, wie es zu uns passt. Und ich bin wahrscheinlich von der Persönlichkeit einfach eher so langsam und stetig. Und so bin ich erstmal in diese Gemeinde rein, habe mich da irgendwie wohlgefühlt, habe mich irgendwann mit anderen Kindern angefreundet, bin immer mal wiedergekommen, habe irgendwie auch das gehört, was sie so von Gott erzählen, habe das irgendwann angenommen und fand das gut. Und so bin ich ganz, ganz langsam in diese Beziehung reingekommen und kann eigentlich nichts davon so wirklich an Meilenstein festmachen, weil es wirklich alles einfach stetig und langsam gewachsen ist.
Also es gab gar nicht diesen Aha-Effekt, wo Selina gesagt hat so, wow, Gott ist echt, das ist kein Märchen, keine Einbildung.
Genau, den gab es nicht. Vielleicht auch dadurch, dass ich ja doch zwar nicht so diese Beziehung kannte mit Jesus, aber doch ja immer irgendwie in Kirche mal wieder war. Wir haben auch abends immer gebetet, jetzt weniger für persönliche Anliegen als mehr für all die armen Menschen auf der Welt. Und trotzdem war das ja was ich grundsätzlich kannte. Ich bin nicht in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es hieß, Gott gibt's nicht. Von daher war er irgendwie präsent.
In der Gemeinde, wo du aufgewachsen bist, wie hast du das Thema jugendlich sein, Jugend heranwachsen dort erlebt?
Als ich, wie gesagt, mit 12 neu in die Vineyard Neunkirchen gekommen bin, gab es gerade eine recht große Jugendgruppe, für die ich noch zu jung war. Und die sind recht abgegangen. Die haben sich dann da in dem, also wir sind ja irgendwie im Herbst hingekommen, im Sommer haben sich da ganz viele taufen lassen. Die haben regelmäßige Jugendgottesdienste gemacht. Es war richtig cool. Und ich habe mich schon gefreut für in ein paar Jahren, wenn ich dann auch so alt bin. Ein paar Jahre später war ich so alt und alle Jugendlichen waren weg. Dann noch mal ein paar Jahre später hat sich wieder die Jugendgruppe gebildet. Eine kleine Gruppe, wir waren 5 Mädels, ich die Älteste, dann jemand ein Jahr jünger, noch mal ein Jahr jünger, noch mal ein Jahr jünger, so in etwa. Aber es war irgendwie wieder cool, es hatte so einen Drive. Wir hatten vor allem einen tollen Jugendleiter, unser großer Bruder, der uns ganze Mädels da geleitet hat und habe das sehr schön erlebt. Mir hat es manchmal gefehlt, wirklich Gleichaltrige zu haben und trotzdem war es cool.
Was hat dich genervt als Jugendliche in Gemeinde?
Ich glaube tatsächlich wenig als Jugendliche, weil ich es grundsätzlich sehr schön gefunden habe. Wie gesagt, ich hätte mir mehr Leute wirklich in meinem Alter gewünscht, mit denen ich vielleicht auch noch mehr auf einer Wellenlänge wäre. Aber grundsätzlich war ich sehr gern da. Ich glaube, das kam dann erst so mit den Jahren, als ich einmal raus war aus der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin und dann später wiedergekommen bin, so zum Studium ausgezogen, wie das so ist. Und dann kommt man ab und zu mal zu Besuch. Und dann wie zu merken, wie schnell man wieder in diese Rolle fällt, in der man halt 5 Jahre vorher noch war oder 10 Jahre vorher, als die Tochter von und die Selina, die immer so und so und so ist. Und zu merken, dass man da irgendwie rauswachsen muss und nicht nur selber rauswachsen muss, sondern auch in den Köpfen von all den Leuten, die mich jetzt so lange kennen, rauswachsen muss.
Okay, also der Ortswechsel, den du dann gemacht hast, war auch Teil von einer Selbstfindung einfach als Jugendliche oder als Heranwachsende. Wann war Glaube schwierig für dich?
Glaube grundsätzlich war für mich eigentlich nie wirklich schwierig. Eher umgekehrt, ich habe es immer eher als eine Stabilität wahrgenommen, als ein Vertrauen und als eine Stütze, wenn sonst was schwierig war. Aber klar, Entwicklung gab es natürlich. Wir entwickeln uns ja doch weiter von 12 bis jetzt heute, in den letzten 20 Jahren. Ja, letztendlich im Glauben wachsen, Gott besser kennenlernen, neue Zugänge zu ihm entdecken, ist, glaube ich, ein stetiger Prozess. Und da durfte ich ganz viel Neues entdecken, immer wieder. Und bin da auch immer noch dran.
Könntest du so eine ganz große Lernkurve der letzten 10, 20 Jahre benennen?
Ich würde sagen, das ganz persönlich mit Gott werden. Als Jugendliche ist mir das, habe ich immer gehört, so stille Zeit war immer das Wort. Ich fand das immer schwierig. Ich habe dann zwar probiert, irgendwie Bibel zu lesen, aber irgendwie bin ich da doch nicht so ganz reingekommen, habe das nicht so ganz gecheckt und dann irgendwann doch meinen persönlichen Zugang zu finden. So dass ich Beziehung zu Gott nicht nur am Sonntag im Gottesdienst oder am Freitag oder Samstag in der Jugendgruppe lebe oder im Hauskreis, sondern jeden Tag einfach ich zu Hause, mein Jesus bei mir. Und da meinen persönlichen Zugang zu finden und zu merken, dass die eigentliche Tiefe genau dann entsteht, wenn wir einfach zu zweit sind.
Die Tiefe mit Gott als der wirkliche Schatz, den du entdecken durftest in den Jahren, obwohl du quasi mit Jesus schon aufgewachsen bist. Was ist die größte Stärke deines Gottesbildes?
Ich glaube, einfach das Vertrauen. Das Vertrauen zu wissen, hey, wenn es rundum wulpert und laut wird und alles drunter und drüber geht, immer wieder in diesen Frieden zurückzukommen, immer wieder einfach zu Gott zu kommen und zu wissen, wenn ich auf ihn gucke, dann wird's gut. Und dann darf ich vertrauen, dass es gut kommt.
Spürst du diesen Frieden auch manchmal wie körperlich oder ist es eine reine Verstandeserfahrung?
Ja, schon auch körperlich. Ich meine, so wenn, weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn ich aufgewühlt bin, dann fühlt sich das an, als würde dem ganzen Körper so alles sich so ein bisschen entweder zusammenziehen oder ja, wirklich so drunter und drüber gehen. Und wenn ich dann in diesen Frieden komme, dann merke ich, wie sich einfach alles entspannt.
Bei Bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich aufgewühlt bin, zerstreut sich mein Körper in alle Windrichtungen und ich verliere mich komplett. Und eben der Friede Gottes führt mich wieder zusammen, ja, und ist so, als wenn die Puzzleteile meiner Seele dann so klock, 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 klock wieder aneinander finden. Schön.
Lustig, wie unterschiedlich.
Du bist im Grunde dein ganzes Glaubensleben lang Teil der Vineyard-Bewegung. Was zieht dich an Vineyard an? Warum bist du immer noch dabei?
Einerseits einfach dieses Family. Letztendlich, ja genau, ich bin da aufgewachsen. Von daher, ich habe vielleicht auch nicht so einen Riesenvergleich, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, einfach Familie. Christian Zacke sagt gern der Stallgeruch von Vineyard, der überall gleich ist. Und das ist dieses, hey, ich kann in eine Vineyard kommen, irgendwo in der Stadt, wo ich noch nie war. Und irgendwie, auch wenn ich alle Leute nicht kenne, fühlt es sich an wie nach Hause kommen. Weil irgendwas ist da, was mich anzieht, was einfach zu Hause ist. Und gleichzeitig zu wissen, wir als Vineyard sind ein Teil in dieser großen Geschichte mit Gott. Und da gibt es auch noch ganz viele andere und nicht die anderen Konfessionen oder die anderen Richtungen schlecht machen oder kleiner machen und sich selbst erheben, sondern ja, einfach uns bewusst zu sein, dass wir eben nur ein Teil davon sind und dass wir ganz viel zu geben haben, aber dass wir von anderen mindestens genauso viel lernen können.
Hey, die Überschrift unseres Flows heute ist: Die jungen Wilden finden, fördern, machen lassen und von ihnen lernen. Jesus hat im Grunde genau das vorgemacht. Er hat sich 12 junge Wilde geschnappt. Wenn wir die Bibel lesen, werden die dort seine Jünger genannt. Und was uns oft gar nicht so klar ist, dass diese Jünger vermutlich zwischen 15 bis 20 Jahre alt waren. Also das waren im Grunde Teenager und Heranwachsende. Und man muss schon sagen, wow, Gott auf Erden verbringt seine Primetime mit 12 jungen Menschen. Er sieht irgendwie ihr Potenzial und er lobt ihre Bereitschaft, er führt ihre Energie und er ermutigt ihre Erwartung. Warum wählt sich Gott 12 Jugendliche als Fundament seiner Grundsanierung der Welt?
So, das ist das Ding, hä? Ich würde sagen, vielleicht einmal einfach, weil sie jung sind, da kann man super viel prägen. Ich glaube, es ist manchmal vielleicht einfacher, diese 15- bis 20-Jährigen noch zu prägen, als wenn er sich jetzt vielleicht 50-Jährige gesucht hat, hätte, weil die einfach schon sehr fest im Leben stehen und vieles schon ganz klar ist. Die Jugendlichen sind eh noch auf dem Weg, da entwickelt sich ganz viel und er hat sich genau die rausgesucht. Und gleichzeitig haben Jugendliche einfach einen besonderen Drive. Da ist vorbei mit lauwarm, einfach mal irgendwas machen. Wir machen entweder oder. Wenn es oder ist, dann haben sie eine Entscheidung getroffen, dann sind sie on fire und dann gehen sie einfach mit. Und das ist wahrscheinlich für so eine Mission, wie Jesus hatte, genau das, was er gebraucht hat.
Was können wir von diesem Vorgehen Gottes für unsere Vineyards lernen?
Vielleicht auch genau das. Hey, wenn wir was Neues wollen, brauchen wir neue Menschen, junge Menschen, die wir mitnehmen dürfen. Jesus hat ja auch sich nicht nur einfach eine Gruppe gesucht, mit denen er sich einmal in der Woche getroffen hat und ihnen eine Lehre weitergegeben hat, sondern die haben Leben geteilt. Er hat sie mitgenommen, er ist mit denen rumgereist, er war bei ihnen zu Hause, sie waren bei ihm, sie haben ihr Leben geteilt miteinander. Und darum geht's.
Jesus war Vorbild zum Anfassen. Wie machst du das? Hast du Orte, wo du Vorbild zum Anfassen bist für Jugendliche und wie schaut das aus?
Ja, ich hoffe es doch. Also ich hoffe, dass ich Vorbilds bin. Denke schon. Zum Anfassen ist, glaube ich, einfach dieses ja nahbar sein. Nahbar sein im Sinne von ehrlich, authentisch. Das heißt, ich erzähle meinen Jugendlichen nicht nur, was gerade mega toll ist, sondern vielleicht eben auch die Sachen, die schwierig sind, die schwierig waren. Ich erzähle nicht nur von meinen Stärken, sondern auch von meinen Schwächen und lasse sie so an mich rankommen. Ja, und teile so auch ein Stück weit mein Leben mit ihnen.
Du bist ja mit Jugendlichen aus zwei ganz unterschiedlichen Welten unterwegs. Du arbeitest in einem Kinderheim, was ich mir total krass vorstelle. Und dann arbeitest du eben mit Jugendlichen bei der Jugendfreizeit und auch in der Vineyard Bern. Ist dein Herangehen an diese beiden Gruppen unterschiedlich? Und wenn ja, wie?
Ja, sehr, würde ich fast schon sagen. Einfach auch vom Setting her natürlich. Wenn ich mit Vineyard-Jugendlichen unterwegs bin, jetzt egal ob Vineyard Bern, Vineyard Jugendfreizeit, wie auch immer, dann kann ich da ganz viel von Gott mit reinbringen. Auf der einen Seite schon mal großer Unterschied. Und ich habe eine andere Rolle. Da bin ich mehr in dieser Rolle von einer vielleicht älteren Freundin, großen Schwester, wie auch immer. Und im Heim, wo ich arbeite, ist das ja eine viel professionellere Rolle, wo man auch gewisse Nähe, Distanz und lauter so auf solche Sachen achten muss. Und da bin ich vielmehr auch erzieherisch tätig und habe allein daher eine ganz andere Rolle.
Wie kannst du in dem Jugendheim oder in dem Kinderheim Gott mit reinbringen, ohne Gott mit reinzubringen?
Tja, das ist die Frage. Ich kann für die Jugendlichen beten. Also nicht im Sinne von, hey, komm, ich bete für dich und leg dir die Hand auf. Aber ich für mich, leise, kann immer für sie beten. Schnell auf Toilette gehen. Oder auch einfach so im Kopf oder zu Hause. Ich glaube, das vor allem. Immer wieder auf dem Weg zur Arbeit habe ich so, ich fahre immer mit dem Zug zur Arbeit und dann laufe ich so 10 Minuten. Dann habe ich meistens so, wenn ich um die Ecke komme, bete ich noch einmal kurz für den Tag und segne einfach meine Arbeitskollegen, die Kinder und lege Gott den Tag hin.
Also du hast einen erzieherischen Auftrag, ganz klar, ganz professionell. Gleichzeitig will Gott ja reinsprechen in diese Jugendlichen auch und will dich benutzen als seine Postbotin. Wie passiert das manchmal einfach?
Hey, ich glaube weniger jetzt so ganz bewusst und gleichzeitig wissen wir ja, hey, Jesus lebt in uns und er wirkt durch uns. Und deswegen vertraue ich einfach drauf, dass er die Jugendlichen oder die Kinder irgendwie berührt, einfach durch mich, durch die Person, die ich bin, da, weil er in mir drin ist.
Gab es da auch schon Momente, wo du auf einmal dachtest, wow, jetzt ist Gott im Raum, jetzt passiert hier gerade was, wo ich keinen Einfluss habe, Gottes Reich bricht gerade voll ein?
Nee, habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber das wäre cool, das wünsche ich mir.
Wenn ich mir Jesus anschaue, also Gott auf Erden, der sich seine 12 Jugendlichen Heranwachsenden beruft als Fundament der Grundsanierung der Welt, dann gibt es so mehrere ganz spannende Momente. Ein ganz spannender Moment ist, wo Jesus einfach seine Jünger aussendet und sagt, so, jetzt habt ihr bei mir zugeguckt, jetzt geht mal los und macht. Also Gott lässt die Kontrolle los, damit die Berufung der Jünger wachsen kann. Ging dir das auch schon mal so, dass du Kontrolle loslassen musstest, damit jemand wachsen kann, wo du Verantwortung übergeben hast an den Jugendlichen, obwohl du vielleicht innerlich am Zögern warst?
Wir hatten gerade letzten Monat, Ende Juni, den Segnungsgottesdienst von den Schulabgängern. Und ein Part davon war, dass wir im letzten halben Jahr ja gemerkt haben, dass wir ganz viele Jugendliche haben, die super gern tanzen. Unsere Jugendleiterin ist auf eine Jugendliche zugegangen, hat mit ihr geschaut, hey, würdest du was organisieren, dass ihr als Gruppe zusammen mit ein paar Leuten da einen Tanz aufführt, würdest du das machen? Und sie war voll dabei, cool. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, die haben sich immer noch nicht getroffen zum Üben. Mist, wir haben schon so im Hintergrund Plan B uns überlegt, was machen wir, wenn das am Ende nichts wird, dann machen wir irgendwie ein kleines Quiz. Kriegen wir dann schon hin. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, 2 Tage oder so vor dem Gottesdienst habe ich noch mit einer Jugendlichen mich getroffen. Die hat mit mir moderiert, genau. Und dann haben wir noch kurz über den Tanz gesprochen. Und sie hat gemeint, ja, sie haben das schon irgendwie geübt, aber noch nie alle zusammen. Es waren, glaube ich, 8 Jugendliche oder so. Ja, alle zusammen haben wir es noch nie geübt. Das müssen wir dann gucken. Gut. Das heißt, ich war sehr gespannt, wie das an diesem Sonntag wird, weil es war alles möglich, irgendwie von totalem Chaos bis hin zu, es wird super. Und war so ein bisschen, Herr Jesus, lass es irgendwie funktionieren. Und es war einfach so hammergut. Die haben das so toll gemacht. Ja, aber es hat von uns das Risiko gebraucht, unseren Plan B zwar vielleicht hinten in der Hand zu haben, aber nicht voreilig schon einzusetzen, zu sagen, wenn ihr es bis jetzt nicht geübt habt, dann machen wir jetzt was anderes.
Dieser Moment, wo wir Kontrolle abgeben und Menschen, die jünger und unerfahrener sind, als wir vielleicht selber, wirklich machen lassen, das ist eigentlich der schwerste Moment für uns. Warum ist das so schwer? Wenn Jesus es doch vormacht.
Ja, Jesus macht's vor, aber wir haben doch alle meistens, glaube ich, relativ gern die Kontrolle über das, was so passiert. Es fühlt sich sicherer an, wenn wir wissen, was passiert. Und wenn wir Kontrolle abgeben müssen, wissen wir nicht, was passiert. Und ich glaube, das Gefühl haben wir doch oft nicht so gern.
Was wäre das Schlimmste, was passieren kann?
Genau, das ist da die Frage, die man sich immer wieder stellen muss. Jetzt im Bild von diesem Tanz da eben. Ja gut, da gibt's halt keinen. Also damit geht der Gottesdienst nicht unter, wenn es am Anfang nicht einen Tanz gibt. Meine Güte. Ist das wirklich so tragisch? Ich glaube, die Frage ist ganz gut, sich die immer wieder zu stellen, weil mir geht's so, ich mache mir eher zu viel Gedanken und wenn ich mir dann überlege, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, ja, eigentlich ist das gar nicht mal so tragisch.
Wir sprechen darüber, die jungen Wilden zu finden, zu fördern und machen zu lassen und von ihnen zu lernen. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, Selina, ich weiß nicht, wie kann ich denn die jungen Wilden finden? Gib mal ein paar Tipps. Wie machen wir das?
Hey, erstmal einfach im Umfeld schauen. Wenn du jetzt Teil von der Vineyard bist, hey, schau dich mal um. Welche Jungen gibt's denn da? Und dann unterhalte dich mal mit ihnen. Frag sie mal, hey, wer bist du? Was machst du so? Was beschäftigt dich? Was geht dir durch den Kopf? Was machst du gern? Beziehung aufbauen, Interesse zeigen. Ich glaube, finden heißt nicht unbedingt irgendwo lang suchen, sondern irgendwo sind sie wahrscheinlich schon. Und wir müssen die Augen aufmachen und in Beziehung treten mit ihnen.
Also finden würde vor allen Dingen heißen, Beziehung aufbauen. Nehmen wir mal an, da sind jetzt 3, 4 Mädels vielleicht in der Gemeinde. Dann kann man Beziehung mit denen aufbauen. Aber wenn gar niemand da ist, wo würde man denn dann suchen?
Ja, wenn natürlich gar kein einziger Jugendlicher da ist. Ich habe immer das Gefühl, sobald einer da ist, kann man mit dem was machen. Wenn gar keiner da ist, wird es schwieriger. Aber auch da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten. Also ist ganz anderer Ansatz. Aber die Vineyard Chemnitz zum Beispiel hat ja eine große, offene Jugendarbeit. Die machen ganz viel in ihrer Nachbarschaft. Das sind jetzt, ich weiß nicht, inwiefern die Jugendlichen auch sonntags im Gottesdienst sind. Offen sein, nach außen gehen. Weil letztendlich, um Gemeinde so zu machen, dass sie für Jugendliche ansprechend ist, hat ja ganz viel damit zu tun, erstmal rauszufinden, was ist denn für Jugendliche ansprechend? Und um das zu wissen, muss ich Jugendliche kennen. Und wenn die halt dann nicht in der Gemeinde sind, dann sind die sonst irgendwo, aber kennenlernen, dann einfach mal fragen, hey, was müsste passieren, dass du an einem Sonntag im Gottesdienst kommst? Man kann ja mal provokant fragen und mal schauen, was rauskommt.
Ins Gespräch gehen, fragen. Jesus ist in seinem Alltag umhergegangen und hat geguckt und hat gesagt, hey, du, ich will dich zum Menschenfischer machen, willst du mitkommen? So. Jesus war anscheinend attraktiv genug, dass diese 12 und auch andere sich angeschlossen haben und ja auch ihre Arbeit teilweise und ihre Familie zurückgelassen haben. Wie können wir denn attraktiv genug sein als Vineyard, dass Jugendliche sagen, okay, das gucke ich mir an?
Ist jetzt wieder das, wenn gar keine Jugendliche da sind oder wenn schon welche da sind. Wenn schon welche da sind, die einbinden. Ich glaube, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, in irgendeiner Gemeinde, die ich noch gar nicht kenne, angenommen, ich ziehe um, bin in irgendeiner fremden Stadt und ich komme vielleicht in eine Gemeinde, wo niemand ist, der auch nur ansatzweise in meinem Alter ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich mir noch eine andere Gemeinde anschaue. Und das ist, glaube ich, bei Jugendlichen noch extremer als bei Erwachsenen, einfach weil die Altersspanne von wer ist gleichaltrig, ist ja sehr viel kleiner. Gleichaltrig heißt 2 Jahre plus minus. Wenn die in einen Gottesdienst kommen und dort sind Jugendliche, die sichtbar sind, die, keine Ahnung, vielleicht sogar auf der Bühne stehen, beim Worship mitmachen oder die einfach vorne an der Tür stehen, Leute begrüßen, die nicht nur irgendwo hinten in der hintersten Reihe gelangweilt hocken, sondern die mit eingebunden sind, dann ist das doch anziehend für Jugendliche, weil sie merken, ah, scheinbar sind hier Leute in meinem Alter und die werden irgendwie gesehen. Die machen hier was mit, die können da was gestalten.
Lass uns mal über das Fördern sprechen. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ich habe da ein paar und ich möchte die gern fördern, ich weiß einfach nicht wie. Selina, wie machen wir es? Jugendliche fördern.
Ich glaube, auch da wieder zuerst mal Beziehung aufbauen. Weil letztendlich ist ja, fördern hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und zwar gegenseitiges Vertrauen. Du musst den Jugendlichen vertrauen können, aber die müssen auch dir vertrauen können, dass sie wissen, dass du es gut meinst mit ihnen. Und das heißt, erst mal Beziehung bauen. Einfach mal was zusammen unternehmen. Geht zusammen, was auch immer. In Kletterpark, Kart fahren, Spaziergang ist vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber macht irgendwas Cooles zusammen. Irgendwas, was Spaß macht. Ein Spieleabend von mir aus auch einfach. Ja, bau Beziehung mit denen. Find raus, was sie gern machen. Und dann kann man sie fördern. Und nicht einfach fördern im Sinne von, ah, wir brauchen dort noch einen Mitarbeiter. Wir hätten doch da einen 15-Jährigen, steck den doch mal dort rein. Sondern schauen, hey, was macht die Person gern? Was ist deine Leidenschaft? Und dann dort fördern, auch wenn es in dem Bereich vielleicht schon genug Mitarbeiter gibt.
Also fördern und in Gemeinde einsetzen wären dann zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und das Fördern wäre wirklich zu schauen, was für Gaben hat die Person und was sieht Jesus in dieser Person und wer könnte diese Person in 2, in 5, in 10 Jahren sein? Und das andere wäre einfach zu gucken, ja, wo brauchen wir Mitarbeiter? Mach doch mal mit. Und das kann eben in tiefen Frust führen und vielleicht auch ein Wachstumshindernis am Ende sein, wenn Jugendliche dann eingebunden sind, wo sie einfach in so einen Trott kommen und vielleicht die Fantasie auch verlieren, was denn alles sein könnte.
Ja, ich glaube, das eine ist eine sehr kurzfristige Lösung, das andere ist längerfristig gedacht. Eine kurzfristige Lösung ist, keine Ahnung, wir brauchen hier im Kindergottesdienst noch jemanden, der ein bisschen mithilft. Dafür eignen sich Teenies manchmal ganz gut. Zack, rein, passt. Und wenn das dann ein Teenager ist, der wirklich diese Kinder auf dem Herzen hat, dann ist das super. Wenn die Person aber vielleicht eigentlich was ganz anderes macht und das halt gerade einfach das Nächste ist, dann ist das für den Moment vielleicht okay. Aber irgendwann ist sie vielleicht gefrustet, zumal wir oft die Tendenz haben, wenn wir mal in so einem Dienst drin sind, dass wir da nicht mehr so leicht rauskommen. Und von daher wie, ja, vielleicht immer auch die Türen spaltbreit offen lassen und es auch immer wieder kommunizieren. Hey, wie geht's dir mit deiner Mitarbeit hier? Siehst du das noch oder würdest du gerne mal was anderes ausprobieren? Und nicht mit erhobenem Zeigefinger und so einem hintergründigen bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, sondern hey, wo willst du gern hin? Was liegt dir gerade auf dem Herzen? Oder auch ganz aktiv, hey, ich könnte mir noch vorstellen, dass dir das und das liegt. Willst du das auch mal ausprobieren?
Weil unser Fördern eigentlich dahin führen soll, dass die Jugendlichen besser werden als wir selbst.
Genau, dass die uns übertrumpfen, das wäre doch das Perfekte.
Und dafür müssen wir die Tür aufmachen und müssen wir eigentlich selber als Trittleiter dienen, damit die Jugendlichen eben höher steigen können. Jesus selber hat ja gesagt, hey, ihr sollt eigentlich größere Dinge tun als ich. Was ja total krass ist. Ich weiß nicht, ob das bisher jemand geschafft hat, aber das wäre doch eine Wahnsinnseinstellung, wenn wir über unsere Jugendlichen denken, ich möchte, dass du am Ende mehr in deinem Sack mit nach Hause nimmst, als ich in meinem.
Absolut. Und ich meine, das ist ja dieses Bild von, hey, die Generation vor uns hat ein Fundament gebaut, auf dem können wir jetzt stehen. Und wir können nochmal ein neues Fundament bauen. Darauf können die Nächsten stehen. Und dadurch wird dieses Haus immer größer.
Und damit das passiert, müssen wir finden und fördern, aber wir müssen dann Jugendliche auch machen lassen. Und ich glaube, das fällt uns wahnsinnig schwer, weil wir am Ende eine ziemlich feste Vorstellung haben, wie Dinge geschehen sollten. Wie können wir wirklich Raum schaffen, dass Jugendliche auch neue Dinge ausprobieren können, Dinge machen können, wie sie es empfinden und trotzdem einen sicheren Raum schaffen, dass wir sozusagen niemanden dabei abstürzen lassen und ins Leere laufen lassen?
Ich glaube, das hat einerseits mit einer Kultur vom Fragenstellen zu tun. Einerseits die Jugendlichen einfach mal fragen, hey, was wollt ihr, was wünscht ihr euch? Aber auch diesen Rahmen so breit stecken, dass sie sich trauen, ihre kühnsten Wünsche zu äußern. Und dann einen Rahmen setzen, der breit genug ist, damit freie Entfaltung möglich ist und der gleichzeitig eng genug ist, damit keiner runterfällt oder es völlig überfordernd wirkt. Ich hatte vor kurzem mal mit irgendjemandem Gespräch drüber, wo es hieß, hey, irgendjemand hat einen Rahmen so gesteckt, dass der immer da war, aber ich habe ihn eigentlich nie gesehen. Ich glaube, genau das ist das Ziel. Der Rahmen ist für die Jugendlichen gar nicht sichtbar, aber er ist da und gibt Sicherheit.
Eine neue Bewegung Gottes unter Jugendlichen, wie ich das vielleicht verspüre im Moment oder wie ich es auch erhoffe, würde wirklich auch neue Dinge mit sich bringen, vielleicht auch neue Gemeindeausdrücke. Ich glaube, alle Jesus-Nachfolger auf Erden wünschen sich immer was Neues. Und trotzdem haben wir auch total Probleme, wenn Gott dann was Neues tut. Jesus benutzt ein Gleichnis, wo er sagt, hey, neuer Wein muss halt in neue Schläuche. Weil diese alten Weinschläuche, die sind halt einfach zu spröde. Der neue Wein, der gärt noch, der hat Kraft, der zerreißt diese Schläuche. Wenn wir jetzt glauben, Gott startet vielleicht im europäischen Zusammenhang eine Bewegung, ein Momentum unter Jugendlichen, wie können denn unsere Vineyards eine neue geistliche Welle wirklich aufnehmen und dafür nicht zu starr sein? Was müsste bei uns geschehen?
Hey, ganz ehrlich, so 100% weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, dieses Offensein, die Augen offen behalten für das, was Gott am Tun ist und dann bereit sein, alte Strukturen und alte Muster aufzugeben. Das heißt, nicht vorschnell einfach mal schnell alles über den Haufen werfen, weil ein bisschen Struktur schadet, glaube ich, nie. Ja, die Möglichkeit zu haben, auch Sachen mal sein zu lassen. Oder auch einfach sich selbst zu hinterfragen, hey, warum machen wir das eigentlich? Wenn so viele Dinge tun wir einfach, weil sie halt seit 20, 30, 40 Jahren so getan werden. Aber einfach immer mal wieder zu fragen, warum eigentlich? Ist das noch zeitgemäß? Ist das noch sinnvoll? Tut das noch was zur Sache oder ist das einfach noch so ein Ding, was halt irgendwie dranhängt?
Ich glaube, gerade als geistliche Leiter, als Leiter von Vineyards oder von Arbeitsbereichen ist die Gefahr, dass wir Menschen eigentlich zu unseren Klonen machen wollen. Ja? Also wir fördern sie, ja, auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages wäre unsere größte Freude, wenn sie dabei werden wie wir. Im Gegenteil, wie können wir denn eine Haltung einnehmen, dass wir von den jungen Wilden lernen und dass das Neue, was Gott bei ihnen tut und was sie ergreift, dass wir das wirklich aufnehmen.
Wenn wir sie zu Klonen machen wollen, dann werden wir bei Manipulation und das will jetzt wirklich keiner. Ich glaube, auf Augenhöhe begegnen. Die Jugendlichen nicht sehen, als wir stehen oben drüber und wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie man so schön sagt, und geben das jetzt euch Kleinen weiter, sondern auf Augenhöhe begegnen. Hey, die Jugendlichen sind jetzt auch nicht mehr 1 oder 2 Jahre alt. Die haben auch schon 13, 15, 17, 18 Jahre Lebenserfahrung. Klar ist das noch nicht so viel wie Ältere, aber die haben auch schon ihr Zeugs. Und die haben andere Erfahrungen als die, die ein paar Jahre älter sind, einfach weil die andere Sachen erleben. Fragen, miteinander unterwegs sein und ja, offen sein, von dem zu lernen, was die erfahren. Und nicht eben Aussagen gleich zu nehmen, zu sagen, ah ja, wart nur mal ab, wenn du älter wirst. Ich glaube, das ist so mit die niederschmetterndste Aussage, die man machen kann. Warte mal noch ab in 5 Jahren.
Augenhöhe. Wie kann das ganz konkret im Gemeindealltag aussehen? Wir wollen ja oft, dass Gemeinde einfach funktioniert. So, wir wollen das Ding zum Erfolg bringen. Und dann Augenhöhe mit Jugendlichen. Wie kann das funktionieren?
Also einerseits braucht es eine Jugendgruppe, wo die Jugendlichen wie für sich sein können, leben können, bauen können, wo sie gefördert werden, wo ein Programm ist, das extra für sie ist. Ich glaube, das ist schon was Gutes. Und gleichzeitig denke ich immer so, hey, wie wäre es denn, wenn das normale Programm für die Erwachsenen auch für Jugendliche interessant ist? Das ist was, was mir jetzt im Vineyard-Dach-Kontext bei Konferenzen immer wieder auf dem Herzen liegt, dass wir nicht eine parallele Jugendkonferenz machen, sondern dass wir die Konferenz so machen, dass sie für Jugendliche ansprechend ist. Das kann schon heißen, dass man am Nachmittag auch mal eine Zeit hat, wo die Jugendlichen rausgehen, irgendwas Actionmäßiges machen, weil den ganzen Tag zuhören ist einfach extremst anstrengend. Auch für Erwachsene, wenn wir ehrlich sind. Für Jugendliche noch mehr. Aber das grundsätzliche Setting, das, um das, was es geht, das, die Sprecher, die Worship-Zeiten, die was auch immer, das ganze Ding, dass das irgendwie ansprechend ist für Jugendliche und dass Jugendliche, wenn sie dort reinkommen, willkommen geheißen werden. Dass sie nicht einfach die Anhängsel sind, die halt mitkommen mit ihren Eltern, sondern dass sie als nicht nur als Tochter, als Sohn von willkommen geheißen werden, sondern als Person. Schön, dass du da bist, schön, dass du da bist.
Wenn Jugendliche Fehler machen und ablosen und strugglen und wir dann das Thema Augenhöhe mit reinnehmen, wie würde dann eine Bewältigung dieser Krise aussehen?
Ich glaube auch wieder im Miteinander. Weder, ja, jetzt guck mal halt, wie du das geregelt kriegst, noch, komm, ich mach das für dich, sondern, komm, wir sammeln das mal zusammen ein. Da ist was kaputt gegangen. Komm, wir holen uns mal Schüffeli, Ubesseli. Wie heißt das? Handfeger. Den Handfeger und sammeln mal da zusammen ein, was da kaputt gegangen ist. Und dann gucken wir, was wir draus machen.
Also unsere Aufgabe ist nicht, Jugendliche oder junge Menschen vor Dummheiten zu bewahren, sondern sie zu befähigen, zu ermutigen und nötigenfalls auch die Scherben mit ihnen einzusammeln.
Genau, ich glaube, davor bewahren können wir sie eh nicht. Also jede Generation macht ihre eigenen Dummheiten. Und dann wen zu haben, der hinten dran steht und der sagt, okay, ist was kaputt gegangen, ich helfe dir. Das ist doch super wertvoll.
Du bist jetzt schon einige Jahre mit Jugendlichen unterwegs. Wie war deine Entwicklung beim Thema die nächste Generation fördern? Hast du in den ersten Jahren Fehler gemacht? Was hast du instinktiv richtig gemacht und was musstest du lernen?
Ich glaube, meine Lernkurve fängt eigentlich dort an, wo ich selbst Jugendliche war und gefördert wurde. Und da wurde ich gefördert und dann irgendwann mal zu merken, ah, Moment, ich bin ja jetzt gar nicht mehr einfach noch das Küken hier drin, sondern ups, plötzlich sind irgendwie die meisten jünger. Und ah, das heißt, dass ich ja jetzt die sein sollte, die andere fördert. Erstmal das schon mal zu checken, war schon mal ein Punkt. Dann vielleicht ein Fehler, den ich gemacht habe, war, glaube ich, ganz lang, wie mehr so sehr allgemein zu reden im Sinne von, keine Ahnung, vielleicht hier bei den Jugendlichen zu sagen, hey, wenn ihr irgendwo mitmachen wollt, dann kommt doch super gern auf mich zu oder auf die Person, die das leitet. Und das immer wieder zu sagen, ist sicher nicht schlecht, aber ich glaube, es braucht vielmehr das individuelle Rangehen im Sinne von, hey, an dem Sonntag ist doch der Segnungsgottesdienst. Ich könnte mir vorstellen, dass du mega gut moderieren kannst. Willst du das mit mir machen? Also konkret werden. Und das ist was jetzt kommt und was dann viel mehr Spaß macht, weil man merkt, dass die Jugendlichen mitziehen. Sie springen viel mehr auf ganz konkrete Anfragen an, als auf allgemein, du darfst dich gern bei jemandem melden, wenn du mal was tun willst. Genau, und sonst, was ich instinktiv richtig gemacht habe, ist vielleicht einfach das auf die Jugendlichen zugehen, mit ihnen unterwegs sein, sie einfach gern haben. Ich glaube, das ist ein Punkt, sie einfach gern haben und sie spüren zu lassen, dass ich sie gern habe und dass ich gern Zeit mit ihnen verbringe.
Also was du gelernt hast, ist, nicht allgemeine Aufrufe zu machen, hey, hier wird jemand gebraucht, wer hat Lust? Ich meine, das nervt ja jeden, das nervt ja auch Erwachsene und ist völlig leidenschaftslos so, sondern ganz konkret zuzugehen auf Einzelne mit konkreten Aufgaben und Menschen konkret Verantwortung zu delegieren und auch Zutrauen zu vermitteln. Und das Zweite, einfach Zeit verbringen und Jugendlichen auch zeigen, dass du sie lieb hast, dass du sie magst, dass du Fan bist, dass sie vielleicht, obwohl sie in einer schwierigen Lebensphase sind, wo vieles drunter und drüber geht, dass du Verständnis hast und offen bist. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Ihnen zu zeigen vielleicht auch, dass das diese Freitag oder Sonntage, die wir als Teens zusammen verbringen, dass das für mich nicht einfach ein Dienst ist, den ich dann halt mache, sondern dass ich das wirklich gern mache und dass ich mich drauf freue auch, wenn ich Zeit mit ihnen verbringen darf.
Jugend, die jungen Wilden, was wünschst du dir beim Thema für die Vineyard-Bewegung in den nächsten Jahren und was müsste geschehen? Was sind die Challenges und was gibt dir Hoffnung?
Was mir Hoffnung gibt, ist zu sehen, wie die Jugendlichen Thema werden. Und zwar immer mehr. Ich habe die Leitung vom Team Jugend vor jetzt 5,5 Jahren übernommen, zu merken, wie einfach immer mehr die Jugendlichen Thema werden, wie es immer mehr in den einzelnen Vineyards im Leitungsteam auf Konferenzen Thema ist, hey, wie können wir Jugendliche einbinden? Das gibt mir Hoffnung und das ermutigt mich ganz extrem zu merken, hey, da passiert was. Und jetzt, glaube ich, der nächste Schritt eben nicht nur drüber zu reden, sondern es auch zu tun. Und ich glaube, auch da ist schon viel passiert, aber da weiterzumachen, wirklich nicht nur über Jugendliche zu reden und wie wir sie fördern können, sondern konkret zu werden auch hier und sie mitzunehmen. Und darauf freue ich mich und bin gespannt, was da noch passieren wird.
Wenn wir sagen, finden, fördern, machen lassen, von ihnen lernen, was fällt uns am schwierigsten im Moment in Vineyard Dach?
Vielleicht das Machen lassen fast. Also ich glaube, auch da ist wieder, wenn man jetzt in die einzelnen Vineyards schaut, ist man wahrscheinlich an einem unterschiedlichen Punkt. Es gibt Vineyards, die haben keine Jugendlichen. Da hängen wir erstmal beim Finden. Und da gibt es die haben schon welche. Manche sind vielleicht auch noch einen Schritt weiter und haben das Machen lassen auch schon voll hingekriegt, andere noch nicht. Aber ich glaube, das ist eben dieser Punkt, wo es darum geht, Kontrollen loszulassen. Finden und fördern ist noch alles in unserer Hand, aber sie dann machen zu lassen, heißt ja loslassen und wir wissen nicht, was passiert. Und ich glaube, das ist oft schwierig.
Das wäre eigentlich wirklich mal spannend für die einzelnen Vineyards, mal zu gucken beim Thema Jugend, wo stehen wir? Welchen Schritt müssen wir gehen? Müssen wir finden? Müssen wir fördern? Müssen wir machen lassen? Oder müssen wir einfach von Jugendlichen lernen?
Das ist super spannend. Also wir sind ja dran mit einer Umfrage momentan, um überhaupt mal auch rauszufinden, wo gibt's denn Jugendliche und was machen die gerade so? Aber im letzten Jahr wurde eine Projektgruppe gegründet. Da waren verschiedene Leute drin aus dem Dachleitungsteam. Da waren Desiree und ich aus dem Team Jugend dabei. Und da waren ein paar Gemeindeleiter dabei oder Jugendleiter aus Gemeinden, wo das einfach schon gut funktioniert. Und wir haben uns zusammen damit auseinandergesetzt, hey, was können wir Vineyard dachmäßig machen, was können wir Vineyards an die Hand geben und sind dann drauf gekommen, dass es oft eigentlich schon mal dran scheitert, überhaupt zu wissen, wer ist denn wo. Und da läuft jetzt eben diese Umfrage, um letztendlich erstmal einfach wirklich rauszufinden, hey, wo gibt's überhaupt Jugendliche, wo gibt's Jugendgruppen, was machen die miteinander, wie groß sind die und wie fördern die Jugendliche? Haben die da eine Strategie für? Machen die das irgendwie aus dem Bauch raus? Machen sie es überhaupt? Genau.
Super cool. Vielen Dank für den Talk mit dir. Ich spüre einfach dein Anliegen und bin wahnsinnig gespannt auch auf diese Welle der Erneuerung, die vielleicht kommt oder deren Anfänge wir vielleicht erleben. und was das für uns heißen wird.
Hey, ich bin auch sehr gespannt und freue mich drauf, zuschauen zu dürfen bei dem, was Gott macht unter den Jugendlichen.
Gib uns doch noch einen inspirierenden Abschluss und greif einfach so ein bisschen in die prophetische Kiste. Was sagt Jesus in diesen Tagen zu Vineyard Dach?
Wow. Hey, seid offen für Jugendliche. Nehmt sie mit, fragt sie. Schaut, dass ihr in euren Gemeinden, in euren Vineyards eine Kultur schafft, wo einerseits immer wieder über Jugendliche gesprochen wird und andererseits eben nicht nur über sie gesprochen wird, sondern mit ihnen gesprochen wird. Und wo ihr nicht nur über Förderung spricht, sondern das auch konkret tut. Hey, werdet konkret, traut euch und traut den Jugendlichen was zu. Weil die haben so viele coole Sachen im Petto, in ihrem Köcher. Und es ist spannend, das rauszulassen. Und hey, lasst sie sichtbar werden. Lasst die Jugendlichen nicht in ihrem kleinen Jugendträumchen irgendwo in der Ecke stecken. Den brauchen sie auch und der ist super. Macht den unbedingt schön. Aber hey, lasst sie sichtbar werden und lasst sie mitgestalten, weil die wollen mitgestalten. Das ist das Coole. Die wollen wirklich. Die haben Bock.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und war heute im Stream mit Selina Weirich aus Bern. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen noch wunderschöne Sommertage und vergesst nicht, im Flow zu bleiben. Bye, bye.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.